Meine lieben Geschwister, liebe Freunde und Gäste, wenn ich euch die Frage stellen würde, was war eigentlich so die Methode, mit der sich Jesus den Mitmenschen genähert hat? Ich könnte mir vorstellen, dann kommt relativ schnell, er ist zu den Menschen hingegangen, dort, wo sie sich befunden haben. Und das ist sicher richtig. Ich habe in letzter Zeit einige Predigten, Texte gehört, Gespräche geführt, wo das so erwähnt wurde und hatte gleichzeitig auch immer das Gefühl, dass so eine leichte Kritik mitschwang, so an zentralistischen Missionsveranstaltungen, wo man sagte, man müsste sich doch mehr wieder auf die Methode Jesu besinnen. Ich habe manchmal allerdings auch den Eindruck, dass dabei übersehen wird, dass es ja durchaus auch Gelegenheiten gab, wo man auch Jesus die Bude eingerannt hat und wo wirklich ein Massenansturm auf ihn stattfand. Das hatte zwar oft damit zu tun, dass man Wunder erwartete, oder es hatte damit zu tun, dass irgendwie ein politischer Führer jetzt die Herrschaft der Römer brechen sollte, aber irgendwie findet man doch beides im Sinne einer Komm- und im Sinne einer Geh-Struktur. Aber es ist sicher auch richtig zu sagen, dass Jesus so in diesem ganz persönlichen Gespräch, dort wo er auf Menschen zuging, dass er da so eigentlich seine größte Wirksamkeit entfaltete, wie zum Beispiel bei Zachäus oder wie bei der Frau am Jakobsbrunnen. Worauf wir uns sicher sehr schnell und sehr gemeinschaftlich einigen könnten, ist, dass Jesus gern Geschichten erzählte. Einfach so ganz kleine Alltagserzählungen, Begebenheiten, die so aus dem Leben seiner Zuhörer gegriffen wurden und die erstmal so ganz harmlos daherkamen und die dann aber doch oft in der jeweiligen Situation eine große Wirkung erzielten. Manchmal, dass Menschen wirklich für sich die Entscheidung trafen, ich muss da was ändern. Aber nicht selten auch, dass Leute ärgerlich wurden, dass sie wütend wurden, manchmal sogar so wütend, dass sie sagten, den bringen wir um. Diese Methode war so auffallend, dass sogar die Jünger ihn fragten, sag mal Jesus, warum redest du eigentlich immer so viel in Geschichten? Warum redest du nicht häufiger Klartext? Und die Antwort, die Jesus gibt, die ist so ein bisschen kryptisch. Man kann das nachlesen in Matthäus 13, Vers 10, da sagt er also, seid froh, dass ihr versteht, worum es geht. Und die anderen tun das nicht, die haben Augen, sehende Augen, aber sie sehen nichts, sie haben hörende Ohren, aber sie hören nichts und in Wirklichkeit bewahrheitet sich da eigentlich die Prophezeiung aus Jesaja, dass es genauso kommt und dass die Juden so verstockt sind, dass sie dieses Evangelium von Jesus Christus irgendwie nicht begreifen. Also, Jesus steht zu diesen Geschichten und es war wahrscheinlich irgendwie auch so eine Methode, um sich also nicht früh so angreifbar zu machen, dass es halt dann wirklich kein Überleben für ihn gegeben hätte. Viele dieser Geschichten sind für uns also fast zum allgemeinen Kulturgut geworden, sind in Redewendungen eingeflossen, wie zum Beispiel der verlorene Sohn. Und in christlichen Familien werden diese Geschichten auch gerne den Kindern erzählt, auch wieder und wieder. Und wenn Kinder klein sind, dann finden sie das auch toll, da verlangen sie das sogar manchmal selber und sagen, nochmal die Geschichte. Aber wenn es dann junge Menschen werden oder Erwachsene, dann ist es manchmal ein Problem, wenn dann wieder und wieder dieselben Geschichten kommen und dann kommt manchmal so irgendwie so der Eindruck, ja, kenne ich schon, weiß ich schon. Für mich ist das einer der Gründe, weswegen in unseren Bibelgesprächen also viele offensichtlich nicht mehr sich mit diesen Texten unmittelbar und aktuell auseinandersetzen, weil möglicherweise da auch immer so ein Film läuft, also kenne ich schon, weiß ich schon, kann ich auch mitreden, ohne dass ich das jetzt aktuell gelesen habe. Aber eigentlich verpasst man damit natürlich immer so Gelegenheiten, wo Gottes Wort einem nochmal wieder ganz neu lebendig werden kann. Vielleicht entdeckt man was Überraschendes, was Erfreuliches oder etwas, was gerade heute und gerade in meiner Situation jetzt hilfreich für mich ist. Mir ging das so, als ich vor einiger Zeit mal wieder eine von diesen Geschichten Jesu las. Und ich habe für die Programmankündigung, ich weiß nicht, wer das in der Hand hat, extra so eine etwas nebulöse Ankündigung gewählt. Jesus erzählt eine Geschichte, denn wenn ich jetzt den Titel sage, der barmherzige Samariter, dann habe ich ein bisschen die Sorge, dass bei einigen so genau dieser Film abläuft. Ja, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich gar nicht mehr zuhören. Aber lasst uns doch mal gemeinsam gucken. Der Ausgangspunkt dieser Begebenheit und der Anlass für die Geschichte ist, und das ist gar nicht so selten gewesen, dass wieder mal ein Pharisäer Jesus auf den Zahn fühlen wollte. Und er tat das mit einer vermeintlich ganz schlauen Frage. Und man kann diese Frage nachlesen in Lukas 10, Vers 25, und ich lade euch ein, das jetzt mal mit mir zusammen aufzuschlagen. Lukas 10, Vers 25. Lukas Kapitel 10, Vers 25. Und lasst die Bibel ruhig aufgeschlagen, denn wir gehen das jetzt so ein bisschen durch und es ist immer gut, wenn ihr nachlest, ob ich auch nichts Falsches erzähle. Also, da heißt es, da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Eigentlich ja eine ganz spannende, eine ganz relevante Frage. Wie hättet ihr wohl diese Frage beantwortet? Ich bin ganz verwundert gewesen, dass heute Morgen irgendwie in unserer Sabbatschulklasse und in unserem Gesprächskreis gesagt worden ist, also dass diese Frage eigentlich seit 1888 nicht gelöst worden ist. Ich hatte gedacht, also nach Jahrzehnten der Predigt über Erlösung aus Gnade wäre bestimmt von uns sehr schnell die Antwort gekommen: Du musst überhaupt nichts tun. Alles, was dafür nötig war, ist schon getan. Jesus hat alles gemacht, also streng dich nicht an, lehn dich entspannt zurück. Du musst nichts tun. Und was sagt Jesus? Nun, zunächst mal sagt er gar nichts, sondern er antwortet mit einer Gegenfrage. Er sagt nämlich, Vers 26, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und bereits mit dieser Gegenfrage beginnt für mich der spannende Teil und beginnen für mich diese spannenden neuen Facetten in dieser Geschichte. Denn diese Gegenfrage bedeutet für mich zweierlei. Zum Ersten, wenn mich jemand komisch angeht, dann brauche ich nicht in so einer bekenntnisseligen Naivität irgendwie in jedes Messer laufen, das mir hingehalten wird, sondern ich kann durchaus überlegen, also ist das jetzt ein ernstes Interesse oder will mich da jemand vorführen, und kann danach entscheiden, ob ich ernsthaft darauf reagiere, ob ich eine sinnvolle Antwort gebe oder ob ich sage, also wenn du mir so kommst, muss ich da irgendwie eigentlich gar nicht darauf reagieren. Der zweite wichtigere Punkt in dieser Antwort ist für mich aber der, dass Jesus hier auch wieder unterstreicht, wie wichtig es ist, sich selbst mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Er sagt im Grunde genommen, frag nicht deinen Prediger, frag nicht deinen Gemeindeältesten oder sonst wie irgendjemanden. Und wenn man diese Begebenheit ernst nimmt, denn schließlich fragt der Pharisäer ja Gottes Sohn, dann sagt er eigentlich auch, warte noch nicht mal darauf, bis Gott dir irgendwie eine Erkenntnis schenkt, sondern lies nach. Guck rein in das Wort Gottes. Lies selbst. Der Pharisäer will sich natürlich keine Blöße geben. Und er spult sofort ab, Vers 27, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das klingt erstaunlich neutestamentlich, ist in Wirklichkeit aber ein Zitat aus dem Gesetz Moses, also aus 5. Mose 6, Vers 5 oder 3. Mose 19, Vers 18. Und das finde ich immer wieder spannend, dass man so merkt, die Bibel ist wirklich ein geschlossenes Ganzes. Es gibt nicht das alte Testament und das neue Testament, sondern es gibt einfach nur ein Wort Gottes. Und Gott hat am Anfang der Bibel das Gleiche gesagt, wie er es später durch Jesus oder dann in der Offenbarung des Johannes gesagt hat. Und jetzt kommt für mich die zweite dicke Überraschung in dieser Geschichte. Denn Jesus sagt jetzt, Vers 28, du hast richtig geantwortet, handle so, dann wirst du leben. In den Paralleltexten, also in Matthäus und Markus, ist es sogar so, dass Jesus selbst diese Antwort gibt. Also selber sagt, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Unterstützen wir doch und sagen, Moment mal, Jesus, jetzt hatten wir doch das gerade begriffen mit der Erlösung aus dem Glauben und mit der unverdienten Gnade. Und jetzt kommst du und bestätigst dem Pharisäer, dass man doch was tun muss für den Himmel. Da kann doch jetzt jeder kommen und Werkgerechtigkeit predigen und kann sich auf diesen Text berufen. Also, was soll man denn da sagen? Meine Lieben, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also, ich denke, wenn man das Neue Testament aufmerksam liest, dann gibt es wirklich keine Alternative zu der Erlösung durch Jesus Christus ganz allein. Durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Es war auch sicher richtig, das in der Verkündigung der letzten Jahrzehnte so in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich gab es zu Beginn und in der Gründerzeit unserer Gemeinschaft durchaus eben also Richtungskämpfe in dieser Frage. Und es gab Unsicherheiten und es gab welche, die gesagt haben, nein, wir müssen auch was tun für unsere Erlösung. Also Werke sind nicht für die Erlösung da. Aber, wie es immer so schön geht, das Pendel ist dann natürlich ausgeschlagen, so komplett in die andere Richtung. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass heute so dieser Gedanke, dass es durchaus erstrebenswert ist, ein gutes Leben zu führen, gute Werke zu tun, dass der so ein bisschen hinten übergefallen ist. Und das, obwohl er eigentlich sehr klar auch in der Bibel steht. Nicht nur bei Jakobus, der es ganz dezidiert auf den Punkt bringt und sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist, sondern auch in anderen Texten, wie zum Beispiel von Paulus oder von anderen Schreibern, die sagen, es ist gut, nach guten Werken zu streben. Aber eben nicht als Voraussetzung für die Erlösung, sondern nur als Teil dessen, dass ich mich zu Jesus zugehörig fühle. Und genauso bestätigt Jesus hier auch dem Pharisäer, die in den Geboten angeregten guten Taten sind wichtig und sind richtig. Der Pharisäer will sich aber an dieser Stelle noch nicht geschlagen geben. Und er flüchtet sich in ein Diskussionsthema, das offensichtlich damals also sehr en vogue war und das man immer rauf und runter in den Synagogen diskutiert hat, nämlich die große Frage, ja, aber wer ist denn nun mein Nächster? Und das ist der Ausgangspunkt und jetzt erzählt Jesus eine von seinen berühmt-berüchtigten Geschichten. Interessant ist, dass diese Geschichte nur bei Lukas berichtet wird, in sonst keinem Evangelium. Und die gute Nachricht gibt sie so wieder, und das kann man ab Vers 30 lesen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach du es ebenso. Zunächst mal wieder so eine kleine, harmlose Geschichte, nicht ganz ohne Spannung, aber irgendwie ansonsten unauffällig. Im Kontext des Gesprächs mit dem Pharisäer aber eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Denn wie anders als ein Frontalangriff musste denn dieser Pharisäer das Versagen seiner beiden Kollegen in dieser Geschichte empfinden? Sie, die sich so viel auf ihre Frömmigkeit einbilden, versagten hier vollständig. Und es half auch nichts, dass der Pharisäer da gute Gründe anführen konnte, dass sie vielleicht Angst hatten, sich zu verunreinigen, dass sie vielleicht zu spät zu ihrem Dienst gekommen wären, dass sie vielleicht schlicht Angst gehabt hätten, also selber überfallen zu werden. Es hilft alles nichts, sie machen einfach in dieser Geschichte eine ganz schlechte Figur. Und es kommt noch viel schlimmer. Ausgerechnet ein Samariter, also fast ein Heide, auf jeden Fall aber einer, dem die Juden den rechten Glauben absprachen, den sie mit Verachtung und Ablehnung, manchmal sogar mit Feindschaft begegneten, ausgerechnet der ist nun der Held der Geschichte. Was für eine Frechheit, was für ein Affront. Und dass diese Kritik, die wir hier jetzt formulieren und die wir in dieser Geschichte so empfinden, nicht überinterpretieren, das zeigt sich in Matthäus, wo Jesus ausnahmsweise dann wirklich mal Klartext redet. Und in Matthäus 23, Vers 4 sagt, sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, schnüren schwere, kaum tragbare Lasten zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst machen keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie tragen auffällig breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten an ihren Kleidern. Bei Festmählern sitzen sie auf den Ehrenplätzen und beim Gottesdienst in der vordersten Reihe. Sie haben es gern, wenn die Leute sie auf der Straße respektvoll grüßen und sie als ehrwürdiger Lehrer anreden. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, so erfahren wir das aus der Geschichte, dann versagen sie kläglich. Bevor wir uns aber nun darüber freuen, dass hier der Pharisäer so schön eingeseift wird, stellt sich natürlich auch für uns die Frage, wie handeln wir denn an unseren Mitmenschen im Alltag? Sascha hat neulich im Sweep erzählt, dass es da wirklich eine Situation gab, wo einer eurer Jugendlichen von anderen angegriffen und also körperlich misshandelt wurde und wo sich für ihn wirklich die Situation stellte und für Dennis Meyer offensichtlich auch, der offensichtlich auch in der Nähe war, also was machen wir jetzt? Wie gehen wir dem nach? Und ihr erinnert euch sicherlich noch an diese Begebenheit, wo ein Bruder aus Barmbek sogar erschossen wurde bei dem Versuch, einen Fahrerflüchtigen zu stellen. Ich bin glücklicherweise noch nie an einem Überfallenen vorbeigekommen. Also brauche ich mir keine weiteren Gedanken, um diese Geschichte zu machen. Meine Lieben, ich glaube, es ist gut und diese Geschichte kann uns heute wieder dazu anregen, uns zu fragen, wer ist denn da unmittelbar in unserem Umfeld, der gerade jetzt meine und deine Hilfe braucht? Also ganz ausdrücklich nicht, wer kann da mein nächstes Missionsopfer sein, sondern wer braucht ganz konkret meine Hilfe und meine Anteilnahme? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das, was mir bei dieser Frage einfällt, ist mir oft nicht angenehm. Da ist jemand, der umzieht, und ich habe keine Lust, schon wieder Kisten zu schleppen. Da ist jemand, der sicher ein gebeutelter Mensch ist, ich will das ja anerkennen und ich sehe auch seine Probleme, aber er berichtet von denen immer so weitschweifig, dass es mich total ermüdet. Hier habt ihr einen Dienst für Obdachlose. Und da sind sicher Gestalten dabei, die auch nicht so angenehm riechen, reden oder sich regen. Ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich Gott bitte, könntest du mir nicht mal so einen angenehmen Bedürftigen in den Weg stellen? Aber bin ich eigentlich im Blick meiner Mitmenschen oder geschweige denn im Blick Gottes so ein angenehmer Bedürftiger? Die Evangelien sind ganz klar in der Frage, was für Jesus oberste Priorität für ein Christenleben hat. Zum Beispiel Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander und für eure Mitmenschen habt. Und in Matthäus 25, Vers 31 ist ein Abschnitt überschrieben, wonach der Weltenrichter urteilt. Und ihr kennt diesen Text. Also das, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und darum wird es gehen. Das wird die Entscheidung ausmachen. Ich möchte uns also ermutigen, dass wir uns wieder ganz konkret die Frage stellen, wer könnte der Nächste für mich in der nächsten Woche sein? Und es wäre eigentlich ganz toll, wenn ihr am nächsten Sabbat einen Programmpunkt einrichtet, wo ihr darüber sprecht, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Nicht um damit anzugeben, also was ihr Tolles geleistet habt, sondern um diesen Gedanken lebendig zu halten und wieder neu zu beleben, dass wir wirklich einen Mehrwert für unsere Mitmenschen darstellen sollen. Und natürlich auch, um die Freude zu teilen, die das mit sich bringt, wenn wir es denn geschafft haben, wenn wir uns überwunden haben, wenn wir unseren inneren Schweinehund hinter uns gelassen haben und wirklich auf unseren Nächsten zugegangen sind. Ich bin mir nun ziemlich sicher, dass eine ganze Reihe von euch innerlich stöhnen werden und sagen, aber ich mache doch schon dies und das alles noch neben meinem stressigen Job, neben meinem Studium, meiner Schule. Und jetzt kommt er auch noch und sagt, ich soll noch mehr tun. Wann soll ich denn das auch noch tun? Mir geht das auch manchmal so. Im vergangenen Jahr wurde das Thema Burnout rauf und runter durch die Medien gejagt und vielleicht ist der eine oder andere hier unter uns, der auch sagt, also im Grunde genommen fühle ich mich so, fühle mich hin und her gerissen, also zwischen meinen Verpflichtungen im Beruf, in der Arbeit und dann den Gemeindeverpflichtungen, alle wollen was von mir und ich kann eigentlich nicht mehr. Je länger ich über diese Frage nachdenke, desto bewusster wird mir, dass wir uns da wohl fast alle in einer gewissen Falle befinden. Ich glaube, jeder von uns hat irgendetwas, was er für sich so als seine Hauptverpflichtung ansehen würde. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das in der Regel unser Beruf, unser Studium, vielleicht die Familie, die Schule. Und als gute Christen haben wir durchaus den Anspruch, auch in diesen Bereichen eben ganze Arbeit zu leisten, gewissenhaft zu sein, Erfolg zu haben, unseren Mann und unsere Frau zu stehen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch für den Herrn arbeiten. Und das ist genau das, was oft zu dieser Überforderung führt. Ein Rezept gegen Burnout ist meines Erachtens nach daher sicher, die Perspektive zu wechseln. Und das zu tun, was eigentlich in der Bibel ganz klar steht. Die oberste Priorität für das Werk des Herrn und alles andere als nachrangig zu betrachten. Das hieße aber im konkreten Fall dann, möglicherweise auch mal auf einen Karriereschritt zu verzichten, auf eine Beförderung, auf mehr Gehalt, auf das Ansehen meiner Mitarbeiter und Vorgesetzten. Und wir merken, dass das irgendwie auch so ein schwieriger Gedanke ist. Und deswegen finde ich es schön, dass hier in dieser Geschichte, die wir heute miteinander betrachten, dass da noch eine interessante Wendung ist, die für mich wirklich nochmal ein neuer Gedanke war, obwohl ich diese Geschichte auch schon tausendmal gelesen hatte. Der barmherzige Samariter leistet nämlich erste Hilfe und bringt den Überfallenen in das nächste Gasthaus. Dann aber heißt es, Vers 35, und lest das bitte nochmal mit, am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ich füge mal ein Wörtchen ein, um es deutlich zu machen, worum es mir geht. Pflege du ihn. Das heißt, am nächsten Tag verabschiedet sich der barmherzige Samariter und überlässt den Mann der Pflege des Wirts. Für mich sagt Jesus damit in dieser Geschichte, es ist nicht so, dass wenn du einem Menschen Hilfe leistest und anfängst, das zu tun, dass du dann das rundum und komplette Paket irgendwie abliefern musst. Es ist auch nicht so, dass du ihn dann das ganze Leben an der Backe hast. Jesus sagt hier, handle in dem Moment, wo es auf dich ankommt. Danach aber bist du durchaus frei, weiterzuleiten, andere zu beanspruchen, wieder deinen eigenen Geschäften nachzugehen. Und das ist für mich eine weitere, ganz wichtige Strategie gegen ein Burnout. Ich darf meinen Einsatz begrenzen. Ich muss nicht alles und ich muss vor allen Dingen nicht alles allein tun. Ich darf auch mal Nein sagen. Neulich habe ich das mal gemacht und dann sagte der Bruder, der mich um einen Gefallen gebeten hatte, ich wusste gar nicht, dass du so gemein sein kannst. Das war halb scherzhaft gemeint, aber für mich war das sehr erhellend. Denn wenn man Nein sagen als Gemeinsein auffasst, dann fällt es einem christlich eingestellten Menschen natürlich wirklich sehr schwer, ab und zu mal Nein zu sagen. Und ich weiß, dass für diesen Bruder das wirklich ein echtes Problem auch gerade auf seiner Arbeit ist. Unsere Geschichte zeigt uns da aber einen sehr eleganten Ausweg. Denn ich sage nicht Nein, aber ich sage bis hierhin. Dem Pharisäer blieb am Ende nichts anderes übrig, als einzuräumen, es war wohl der, der geholfen hat, der hier wahrhaft als Nächster gehandelt hat. Und man merkt richtig die zusammengebissenen Zähne, denn er nimmt das Wort Samariter nicht in den Mund, sondern er sagt, es ist wohl der, der geholfen hat. Jesus sagt ihm und damit auch uns, dann geh und mach es ebenso. Amen.